Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir machen heute mal was ganz was Verrücktes. Wir sprechen vor allem über Fußball. Und zwar über die Partien Bayern gegen Schalke und Dortmund gegen Leipzig. Und tatsächlich auf das, was auf dem Platz passiert ist. Möglicherweise zum ersten Mal nach diesem Wochenende wird es getan und wir machen es. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag. Heute wieder mit Christopher Ramm. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Auf Twitter zu finden unter @ramc.
Ja, freut mich. Ich war schon viel zu schnell. So euphorisch bin ich schon.
Der 19. Spieltag. Was? Kurz nachschauen müssen. Ich bekomme total durcheinander mit dieser Winterpause und 17. Spieltag erst nach der Winterpause. Es ist der 19. gewesen, genau. Und nicht nur mit Christopher Ramm, sondern auch mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo.
Hallo, Christopher. Und Christoph.
Was nimmst du denn mit in die Woche von diesem Spieltag? In eine Woche, in der es ja schon wieder DFB-Pokal gibt. Konstantin.
Gibt es schon wieder DFB-Pokal?
Mhm.
Oh mein Gott. Zu viel Fußball. Nein, weiß ich nicht, ob zu viel Fußball ist, aber zumindest beginnen jetzt die Wochen, wo man auf Trab gehalten wird, weil jede Woche irgendwie etwas anderes stattfindet. Bald wieder Champions League auch und Europa League. Was nehme ich mit? Weiß nicht. Eigentlich nichts im Speziellen. Es gab keine Ergebnisse, die mich jetzt geschockt haben. Die beiden Topspiele, über die wir diskutieren, verliefen mehr oder weniger so, wie ich das erwartet habe. Vor allem das Spiel in Dortmund. Dass die Bayern immer noch nicht so richtig in Topform sind, das kam ja jetzt auch nicht ganz überraschend. Also so gesehen, war ein Spieltag wie viele andere auch, eben mit mindestens einem Spiel, was eben für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Naturgemäß schon und durch gewisse Vorkommnisse natürlich noch mehr. Und deshalb, darüber wird man wahrscheinlich auch noch in den nächsten Tagen weiter diskutieren. Überall.
Christopher, was nimmst du mit von diesem Spieltag in die Woche?
Ich nehme mit, dass es ein Spieltag war, in dem es 8 Heimsiege gab und den FC Bayern. Also das war das einzige Spiel, was nicht von der Heimmannschaft gewonnen wurde. Und dafür gab es sicherlich ganz viele Gründe, hat der Konstantin so ein bisschen angeteasert. Ich denke, das werden wir jetzt auch in der Sendung besprechen. Ansonsten finde ich es relativ überraschend, dass wir so viele Heimsiege gesehen haben, weil wir ja doch manche Spiele hatten, wo ich zumindest dann den Unentschieden gesehen hätte oder doch eher den Auswärtssieg, wie zum Beispiel beim HSV gegen Leverkusen. Deswegen finde ich schon etwas überraschend, auch gerade nach diesem Anfang, wo ja viele Mannschaften auch hintereinander zweimal auswärts gespielt haben, ja, von dir ja schon angesprochen, bedingt durch den 17. Spieltag am Anfang der Winterrückrunde. Und von daher finde ich es jetzt relativ überraschend, dass es jetzt so viele Heimsiege hintereinander gegeben hat.
Hat es wahrscheinlich noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesliga, dass alle Mannschaften ihr Heimspiel gewinnen, außer die Bayern. Ganz sicher noch nie, weil die Bayern gewinnen ja eigentlich immer. Und dann spielen sie unentschieden gegen Schalke. 1:1 Führungstor durch Lewandowski für die Bayern. Früh schon. Leichter Stolperer von Badstuber vorher. Und dann Naldo schon in der 13. Minute mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Indirekter Freistoß. Ins kurze Eck. Eingeschlagen. Vielleicht nicht ganz unhaltbar. Christopher, vielleicht bei beiden Spielen, wir sprechen dann natürlich auch noch über Dortmund gegen Leipzig. Vielleicht von deiner Seite, was ist so die Haupterkenntnis aus diesem Spiel? Nicht nur unbedingt auf Bayern bezogen, sondern insgesamt aus dieser Partie Bayern gegen Schalke.
Vielleicht fange ich mal mit Bayern an, weil das auch schon sich jetzt in der Rückrunde ja schon angedeutet hatte, dass es ein paar Probleme gibt, die jetzt doch etwas auffälliger sind, und ich sehe 2 bis 3 Gründe, die ich jetzt so mal ausmachen möchte. Das ist Punkt 1 ist, dass Carlo Ancelotti es nicht schafft, die Mannschaft taktisch so gut vorzubereiten, dass es zum Beispiel ein sauberes Positionsspiel gibt. Sprich, der Gegner kann sich eigentlich relativ gut auch immer auf die Bayern vorbereiten und dann bestimmte Stärken auch aus dem Spiel nehmen. Das ist Schalke zum Beispiel extrem gut gelungen, indem sie eigentlich Robben und Costa und später Coman, der dann in der rund 70. Minute ungefähr eingewechselt wurde, extrem gut aus dem Spiel genommen hatten. Ich habe irgendwie nachgeguckt, der beste Dribbler bei den Bayern im Spiel war Juan Bernat, der drei Dribblings gewonnen hatte. Costa und Robben jeweils nur eins. Das zeigt auch schon ungefähr die Problemzone an, weil Schalke das einfach auch extrem gut verteidigt hat. Gepaart ist dann mit dieser taktischen Unflexibilität auch ganz häufig auch, dass so individuelle Fehler ineinander greifen. Das hat bei dem Spiel dazu geführt, dass Bayern eigentlich komplett ohne Mittelfeld gespielt hat. Zumindest so die ersten 45 bis 60 Minuten, weil Müller sich eher so als hängende Spitze gesehen hat, war aber eigentlich taktisch als Zehner aufgestellt. Das heißt, er sollte den Übergang vom Mittelfeld ins Angriffsdrittel eigentlich mit initiieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hatte eigentlich auch schon in den letzten anderen beiden Spielen nicht funktioniert. Und hinzu kam, dass Vidal halt relativ oft so, salopp würde ich sagen, gegambelt hat. Also es sind viele 50-50 Zweikämpfe, hat versucht, sehr, sehr hoch zu pressen. Wenn es nicht geklappt hat, hatten im Endeffekt Goretzka und Bentaleb hatten riesige Räume dadurch. Und das ist auf jeden Fall ein Hauptproblem als solches. Also die taktische Flexibilität ist eigentlich nicht gegeben. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, und da muss ich jetzt wirklich mal das Fass ein bisschen größer aufmachen an der Stelle, dass es vielleicht auch der FC Bayern nicht geschafft hat, als Verein den Übergang, der ja jetzt mehr oder weniger ansteht, weil viele ältere Spieler sind im Kader, sauber zu gestalten. Was meine ich damit? Durch diese taktische Inflexibilität erhöht es sich mehr oder weniger auch der Druck auf die individuelle Qualität der Spieler. Das hat man irgendwie gegen Bremen ganz gut gesehen, als Alaba mit dem Freistoß getroffen hat, aber auch Robben oder auch gegen Freiburg, als Lewandowski ja da auch zwei unglaubliche Tore geschossen hat. Das unterstreicht so ein bisschen, dass der FC Bayern wieder mehr von der individuellen Qualität seiner Spieler abhängig ist, die aber zugleich halt auch immer älter werden. Alonso ist sicherlich hier zu nennen, Robben, Ribéry, aber auch Philipp Lahm. Hinzu kommen auch Spieler, die schon etwas weiter gesetzt sind, vielleicht wie Rafinha, die ich jetzt hier vielleicht auch nochmal mit nennen würde, wo es der FC Bayern vielleicht auch nicht geschafft hat, dann auch mal Alternativen in den Kader zu implementieren. Also gegen Schalke war es halt so, dass es dann ab der 60. Minute relativ zäh wurde und es gab aber bis auf Coman, der jetzt aber relativ lange verletzt war, eigentlich keinerlei Offensiv Optionen auf der Bank. Da fehlt es einfach auch an dem Unterbau. Da ist zum Beispiel doch Dortmund an der Stelle viel, viel weiter, weil sie unglaubliche offensive Qualität auf der Bank haben. Also mindestens vielleicht sogar ein oder nicht vielleicht sogar zwei Spieler zu viel. Darüber kann man dann sicherlich streiten. Aber beim FC Bayern ist es sicherlich ein oder zwei zu wenig, weil im Endeffekt mehr oder weniger sechs Spieler für vier Positionen aktuell vorhanden sind. Und wenn dann wie Ribéry oder Robben ja ganz gerne mal für ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler ausfallen, dann wird es einfach extrem dünn und dann gibt es eigentlich zu wenig Alternativen. Und das ist so ein Punkt, der gerne so ein bisschen vernachlässigt wird, den ich aber hier irgendwie so ein bisschen noch mit unterstreichen würde, weil man auch so relativ wenig auf Vorumschankungen reagieren kann. Also Thomas Müller müsste man zur Zeit eigentlich oder kann man eigentlich nicht so wirklich aufstellen. Es gibt aber schlichtweg aufgrund der dünnen Kadersituation keine wirkliche Alternative zu ihm. Deswegen wird einfach weiter versucht, ihn auf den Zehnerraum draufzusetzen, was dann halt in diesem chaotischen Fußball vor allem in den ersten 60 Minuten geendet ist.
Fangen wir vielleicht mal mit dem Positionsspiel an und besprechen dieses Thema. Konstantin, das war ja unter Guardiola sicherlich der Trumpf. Und wenn Christopher sagt, Mittelfeld nicht so wirklich vorhanden oder die Probleme im Mittelfeld sind da, auch da hat ja Guardiola ganz gerne angesetzt und das Team ja aus dem starken Mittelfeld heraus aufgebaut oder spielen lassen. was mir auch aufgefallen ist, dass in vielen Situationen Schalke einfach geschafft hat, und das war wahrscheinlich die Folge dann auch aus diesem mangelhaften Positionsspiel, einfach Tempo reinzubringen ins Spiel, und zwar über den ganzen Platz. Hast du den Eindruck, Konstantin, dass Ancelotti das nicht lösen kann, dass er das nicht lösen will, dass er sich irgendwie von Guardiola abgrenzen will? Was ist da der Hauptgrund? Denn das Spielermaterial ist doch eigentlich da, auch wenn wir vielleicht über die Kaderplanung dann auch nochmal ein bisschen sprechen können. Aber ich habe jetzt gerade auch die Vertragslaufzeit nochmal angeschaut. So schlecht ist es ja nicht, was die Bayern dann auch für nächste Saison und auch längerfristig bis 2020, 2021 haben.
Ich verstehe jetzt noch nicht ganz genau, inwieweit du siehst, dass er sich abgrenzen möchte von Guardiola.
Ich frage dich. Ich frage dich, wo du den Hauptgrund siehst, denn das hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass es am Positionsspiel krankt.
Ja, sicherlich. Hängt aber in meinen Augen schon auch damit zusammen, was jetzt auch schon von Christopher relativ ausführlich dargelegt wurde. Also die Zusammensetzung des Mittelfelds passt nicht ganz so zusammen, also stimmt nicht ganz so, weil in meinen Augen Vidal und Alonso und dann Müller als Zehner ergibt keine gute Struktur, keine gute Mischung im Bewegungsspiel. Also es ist nicht so gut zusammengestellt. Was Bewegungsspiel anbetrifft, heißt, da gibt es weniger Verbindungen, weil da gibt es Vorstöße auf der einen Seite und Abgehbewegungen auf der anderen Seite, was schon mal ein großes Loch reißt. Und dann ist auch noch ein Problem, dass eben das, was die Bayern eigentlich in der letzten Saison und in den letzten Spielzeiten gemacht haben, also Vorstöße über die Innenverteidiger oder auch die Sechser ein bisschen von außen dann, von dort aus dann wiederum nach innen zu kommen, das funktioniert eben aktuell nicht so gut, weil ja, die Präsenz nicht so hoch ist im Zehnerraum beziehungsweise einfach im offensiven Zentrum. Also das ist so ein bisschen das große Problem, glaube ich, dass es schon noch die Ansätze gibt, auch wenn es ein bisschen anders aussieht als in den Jahren zuvor. Im Detail sieht es anders aus, aber im Großen und Ganzen nicht ganz so anders. Gerade auch jetzt in dem 4-2-3-1. In dem 4-3-3 gab es ja doch schon Änderungen mit den tiefen Achtern, aber das hat sich ja jetzt wieder ein bisschen erledigt, weil Ancelotti umgestellt hat auf 4-2-3-1 wieder. Und ich glaube einfach, dass aktuell also die Zusammensetzung nicht passt, was die Besetzung der Spielerrollen betrifft. Müller ist da ein ganz großes Problem, und ist nicht das einzige, aber es ist natürlich ein sehr großes Problem. Auch die Flügelspieler, wenn ich gerade, also eigentlich die Flügelspieler in Gänze haben auch ihre großen Probleme. Ich meine natürlich, Robben und Ribéry können individuell sehr viel kreieren, aber wenn es darum geht, Aufbauspiel auf den Platz zu bringen und da Schnittstellenpässe zu spielen, inzwischen in den Raum zu kommen, das sind auch Robben und Ribéry nicht immer so auf der Höhe. Und das kostet erst recht nicht. Das würde so aktiviert. Insgesamt einfach was verdammt
ein. Aber kann man es dann vielleicht sogar, wenn man Mittelfeld und Kaderplanung so vielleicht dann auch nochmal in einen Topf schmeißt, drauf runterbrechen, dass irgendwie ein Backup für Thiago fehlt? Oder ein zweiter, der diese Position spielen kann und auch so mit Leben füllen kann wie Thiago, denn der war ja jetzt nicht dabei gegen Schalke, und ihr habt jetzt beide über Probleme in der Aufgabenverteilung im Mittelfeld gesprochen. Müller ist halt dann auch kein klassischer Zehner, und ja, so ein zweiter Thiago fehlt halt. Sonst Vidal und Xabi Alonso sind sich einigermaßen ähnlich, also da könnte der eine den anderen auch ersetzen, aber für Thiago ist aktuell kein Ersatz da.
Ja, klar, oh, aber halt Barcelonas Luis Enrique denkt sich wahrscheinlich auch jeden Morgen, ja, so ein zweiter Messi wäre auch nicht ganz schlecht. Also ist natürlich auch sehr, sehr, sehr hart, einen Thiago-Ersatz zu haben, den man erstens dann noch auf die Bank setzt, wenn Thiago fit ist, was man ja natürlich auch keinem so richtig verklickern kann auf dem Niveau. Und andererseits muss man ja erstmal einen finden. Also ich meine, es ist ein großer Gewinn gewesen, dass die Bayern damals Thiago verpflichten konnten. Auch zum Zeitpunkt, wo vielleicht er noch nicht ganz so den Namen hatte, aber trotzdem schon, also eigentlich wusste jeder, was er kann. Ich meine, wenn man jetzt, ich weiß nicht, Ferrati verpflichtet und den auf die Bank setzt, weil man hat ja noch Thiago, oder umgedreht, man setzt Thiago auf die Bank, hat Ferrati auf den Platz, das kann es ja auch nicht sein. Ich meine, dass die Bayern wissen, dass es im Mittelfeld hakt und dass eben Alonso ja am Ende seiner Karriere ist, Das wird ja dadurch deutlich, dass Rudi schon verpflichtet wurde. Goretzka ein Gerücht ist zumindest, was umherschwebt in München. Also allein daran sieht man ja, dass die Bayern schon wissen, dass sie im Mittelfeld nachlegen müssen und dass sie zum Beispiel Verbindungsspieler brauchen. In meinen Augen beide, Rudi und Goretzka, auf unterschiedliche Art können Verbindungsspieler sein. Goretzka hat es ja jetzt im Spiel ganz gut gezeigt, auf Schalker Seite eben dann. Also insgesamt glaube ich schon, dass man weiß, dass man danach nachbessern muss. Also ich meine, das passiert mal nicht immer von heute auf morgen und es ist auch nicht immer so einfach, dieses Spiel zu verpflichten. Und ich denke, einen Akteur europäischer Top-Güteklasse möchte man bestimmt auch noch haben. Es wird sich nicht so einfach gestalten, nicht weil die Bayern das Geld nicht hätten, ganz im Gegenteil, die haben auf alle Fälle das Geld und die können alles zahlen. Aber weil natürlich der Spieler verfügbar sein muss und weil der abgebende Verein muss einverstanden sein, was auch sehr, sehr schwierig werden kann. Aber ich glaube, man hat die Probleme schon erkannt. Nur aktuell muss ich eben an Schritten mit dem arbeiten, was er zur Verfügung hat. Und das ist jetzt rein von den Namen her nicht sehr, sehr, sehr gut, aber rein von dem Vorwurf aktuell Verlauf geht doch nicht ganz. So, jetzt reicht von Namen her immer noch Weltklasse-Spieler, aber auf dem Platz aktuell eher, ja, Bundesliga-Mittelmaß. Ich merke das Trinken war. Ja, entweder man kriegt, dass die Spieler wieder besser kommen, weil man
auch. Christopher, weil Konstantin aktuell jetzt gerade nicht zu hören ist, steigt er vielleicht auch nochmal kurz ein beim Punkt Thiago. Konstantin müsste dann gleich wieder da sein, glaube ich.
Hä? Ja, also bei Thiago ist natürlich wirklich so, dass er aktuell eigentlich derjenige Spieler ist, der die ganzen Probleme, die wir ja jetzt schon herausgearbeitet haben, eigentlich am besten kompensieren kann, sprich oder übertünchen kann, weil er einfach derjenige Verbindungsspieler ist, der einerseits sehr, sehr pressingresistent ist und dann die unterlegene oder numerische Unterzahl im Mittelfeld dann auch auflösen kann dadurch, aber auch durch seine filigranen Spielstil dann auch nochmal bestimmte Spiele besser in Szene setzen kann. Gegen Schalke hätte vielleicht auch noch ein Kimmich ganz gut getan, der krankheitsbedingt nicht spielen konnte. Dadurch hat sich eben dieses Mittelfeld ergeben, wie es jetzt dargestellt hatte. Aber es ist natürlich in der Summe schon gewisserweise problematisch, dass es im Mittelfeld jetzt so ein Loch gibt. Zumal es ja eigentlich auch Bestrebungen in den letzten beiden Jahren eigentlich unter Guardiola gab, eigentlich eher mit Dreierkette zu spielen und dadurch das Mittelfeld noch weiter zu stärken. Also es ist dann definitiv noch eine Baustelle, die Ancelotti jetzt lösen muss, zumindest bis ja in den Mai hinein. Und dann wird es wahrscheinlich dann doch einen etwas größeren Umbruch geben, obwohl ja jetzt mit einigen gestandenen Leistungsträgern verlängert wurde. Aber es hatte sich ja heute auch schon zumindest oder in den letzten Wochen angedeutet und der Kicker hatte ja heute auch nochmal ins gleiche Horn geblasen, dass er Philipp Lahm wahrscheinlich aufhören wird. Alonso wird wahrscheinlich auch nicht verlängern und gegebenenfalls auch aufhören. Also das heißt, da scheiden zumindest zwei von den vier wirklich sehr, sehr älteren Spielern aus. Und ja, das wäre dann halt so eine Initialzündung nochmal für einen größeren Umbruch, der wahrscheinlich jetzt dann doch anstehen wird.
Wobei der Kern der Mannschaft ja auch für die nächsten Jahre steht. Also ich verstehe das schon, dass du das ansprichst und dass du das vielleicht auch kritisierst. Aber das ist natürlich dann auch wieder auf ganz hohem Niveau.
Natürlich, aber ja. Keine Frage. Aber der FC Bayern hat natürlich die Messlatte in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch extrem hoch gelegt und formuliert ja auch selbst immer relativ ambitionierte Ziele. Und an denen will man sich ja irgendwie auch messen lassen. Man startet ja nicht oder ist ja auch diese Bundesliga-Saison nicht gestartet mit dem Credo. Wir wollen jetzt irgendwie versuchen, in die Champions League zu kommen, weil wir sind im Umbruch, sondern hat ja auch schon klar das Ziel ausgegeben, wir wollen Meister werden. Aktuell sieht es natürlich noch extrem oder es sieht gut aus. Wobei sich natürlich der FC Bayern dann auch unter Ancelotti jetzt nicht mehr so viele Ausrutscher leisten kann. Zumindest wenn Leipzig halt mittelfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. Sollte es jetzt so bleiben, dass Leipzig hier und da auch wieder mehr Punkte liegen lässt. Das Spiel gegen Hoffenheim war ja schon auch in Anführungsstrichen nur knapp gewonnen. Dann gibt es halt dann nochmal Raum für den FC Bayern, dann auch vielleicht nochmal das ein oder andere Spiel salopp gesagt abzuschenken. Aber solange das nicht passiert, sind solche Punktverluste wie gegen Schalke in einem Heimspiel und auch unter den Voraussetzungen, wie Schalke in das Spiel reingegangen ist, natürlich in gewisser Weise problematisch, zumindest gemessen an den eigenen Ansprüchen.
Schauen wir mal ganz kurz den Kader an. Neujahr 2021. Ich will überhaupt nicht insgesamt widersprechen, aber nur mal, ich will es dann doch nochmal ganz kurz auflisten. Neujahr 2021, Boateng 2021, Hummels 2021, Martinez 2021, Alaba 2021, Lahm 2018. Okay. Könnte auch kürzer dauern. Was haben wir noch? Vidal 2019, Renato Sanchez 2021, Thiago 2019, Kimmich 2020, Ribéry 2018, Douglas Costa 2020, Robben 2018, Müller 2021, Lewandowski 2021. Waren ein paar größere Namen dabei, so zwei, drei.
Ja, absolut.
Also nicht dafür wird es schon reichen.
Knapp.
Stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Es ist wahrscheinlich eher so wirklich, wie ich es versucht habe, am Anfang auch rauszuarbeiten. Es ist so ein bisschen gepaart aus der Mischung. Es fehlt vielleicht an manchen Stellen die individuelle Qualität. Da können wir uns jetzt darüber noch streiten, ob das jetzt altersbedingt ist oder einfach auch formbedingt ist. Ribéry und Robben sahen halt die letzten Wochen nicht besonders glücklich aus. Aber Costa ebenfalls nicht minder. Und Ancelottis Spielsystem ist halt aktuell sehr, sehr stark fokussiert darauf, dass die individuelle Qualität hervorstechen muss. Und wenn man das halt nicht irgendwie umgesetzt kriegt, dann muss man sich halt fragen, hat man halt ein Problem, dass man halt über einen Trainerwechsel lösen kann oder durch gegebenenfalls nochmal Veränderungen in der Kaderstruktur.
Konstantin, Schalke hat ja auch mitgespielt in dieser Partie. Und hat auch nicht schlecht gespielt. Was hat denn Schalke gut gemacht gegen die Bayern? Christopher hat ja schon so ein paar Punkte angesprochen. Sie haben eben diese Fehler, die Bayern gemacht haben, oder diese Schwächen, die sie gezeigt haben, ausgenutzt. Und hat für einen Punkt gereicht, auch wenn hinten raus die Chancen für die Bayern noch da waren.
Ja, was eben vor allem aufgefallen ist, war, dass das 5-3-2 als Pressing eigentlich sehr gut funktioniert hat. Also die Bayern haben eben aufgrund der tiefen Sechser oftmals über die Außenverteidiger aufgebaut und der jeweilige ballnahe Außenverteidiger von Schalke ist relativ stark rausgerückt. Mhm. Und dadurch konnte man außen dann wiederum gut blockieren, isolieren. Also das hat eigentlich über die 90 Minuten mehr oder weniger durchgängig funktioniert. Also das war so der Kniff, glaube ich, den Weinzierl hier auch probiert hat. Ich meine, wenn man sich die Aufstellung anschaut, dann war das ja schon sehr defensiv, jetzt von den Personalien her. Also vorne dann mit Burgstaller und Caligiuri, dahinter Goretzka, Stambouli und Bentaleb im zentralen Mittelfeld. Das klingt jetzt nicht unbedingt brutal offensiv. Und auch Schöpf und Kolasinac sind natürlich dann immer wieder zurückgerückt, wenn gerade sie ein bisschen hineingedrängt wurden. Also die Schalker haben schon vor allem versucht, eben dieses Pressing zum Laufen zu bekommen und den Münchner Aufbau vor allem an den Flügeln dann zum Erliegen zu bringen. Zentral hatte man dann mit drei Sechsern oder mit drei Zentralspielern viel Präsenz plus die drei Innenverteidiger dahinter. Also das war schon insgesamt einfach der Kniff bei Schalke und der hat sich eigentlich auch so positiven dann ergeben. Ist da eigentlich nichts zu sagen. Da wie das Tor fällt, das hat auch nochmal Schalke sehr gut in die Karten gespielt. Und insgesamt dann eben eine defensiv gute Leistung und gegen der Bayern-Mannschaft, die wir jetzt schon gesprochen haben, eben wirklich nicht ganz so stark war, einfach offensiv. Und dann noch die nette Story nebenbei, dass Holger Plaustuber, wie ich ihn jetzt nenne, in München dann eine 60-minütig passable Leistung gebracht hat. Das war noch so eine, das ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, natürlich.
Nur der Fußball.
Oh Gott, Gott.
Hieß der vorher eigentlich, hieß der Rotstuber vorher? Oder warum hast du ihn Blaustuber?
Ja, ist noch Blaustuber bei mir. Übrigens, ja, ist nicht nur bei mir. Also ich habe dann dem Kollegen von Spielverlagerung, der den Text gemacht hat zu Bayern gegen Schalke, habe ich gesagt, ja, wir haben Blaustuber in die Überschrift. Und er hat es auch gemacht. Bayern trifft Test gegen Blaustuber, ist unsere Überschrift auf Spielverlagerung.
Eieieiei.
Ja. So sieht's aus. Blaustuber, ich möchte den Begriff etablieren und ja. Er ist mit Leib und Seele Schalker.
Hat sich auch, glaube ich, auf das Schalke-Logo geklopft.
Hat sich auf das Schalke-Logo geklopft. Er ist zu den Ultras noch in die Kurve. Mitgliedsantrag ist ausgefüllt. Und sein, ja, also ich glaube auch sein Neugeborenes wird dann nach Marc Wilmots benannt. Ja.
Genau.
Ja, musst du jetzt durch, da musst du durch. Das gibt's nichts. Bartstuber ist jetzt ein Blauer und er hat ein Reiseverbot in Dortmund.
Ich glaube, wir wechseln das Spiel, wenn du gerade Dortmund auch schon angesprochen hast, sonst wird es hier zu viel.
Sagt man, ein perfekter Übergang.
Ja, Wahnsinn. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. 1-0 Sieg für den BVB durch das Tor von Pierre-Emerick Aubameyang. Nicht ganz so schlecht vorbereitet von Dembélé mit dem Flankenlauf über die rechte Seite. Auch da, vielleicht dieses Mal von Konstantin, die Haupterkenntnis aus diesem Spiel. Darf ich dir einen Ball zuspielen? Darf ich meine Haupterkenntnis zuerst nennen oder willst du zuerst?
Nein, du kannst ruhig den Weigel machen, mir den Ball zuspielen.
Christopher, jetzt müssen wir, glaube ich, langsam anfangen. Sonst geht das in eine ganz falsche Richtung hier. Also,
Junge.
Für mich am auffälligsten im Vergleich zum Hinspiel, als der BVB ja sich den Ball zugespielt hat im Mittelfeld, auch viel mit Weigel, glaube ich, und immer gesucht hat, wo ist die Lücke, wo kommen wir durch. Teilweise an der Mittellinie war aber schon Schluss, weil eben da RB Leipzig einfach gut zugestellt hat, ein gutes Pressing auch gespielt hat im Mittelfeld oder auch Angriffspressing gespielt hat. Und viel Ballbesitz für den BVB, aber keine Chancen. Und dieses Mal Passquote deutlich niedriger. Ganz ehrlich, nicht so schön Fußball gespielt wie im Hinspiel, aber erfolgreicher mit Tempo halt nach vorne. Und immer wenn es Platz gab und wenn Tempo drin war, wurde es auch gefährlich. Das ist meine Haupterkenntnis aus diesem Spiel.
Ja, wäre das ja auch geklärt. Ich frage mich, warum der Tuchel da nicht drauf kam, eher, dass man ein bisschen steiler spielen sollte. Also jetzt Spaß beiseite. Sicherlich hat der BVB das gut ausgenutzt, aber man hat das, also man sollte so einen Sieg nie abwerten. Und natürlich hat RB Leipzig auch, also die waren kurz davor, den Hausmeister aufs Feld zu schicken, weil keiner mal da war. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit hinzu. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen meine Erkenntnis aus dem Spiel, Dortmund gewinnt erwartungsgemäß gegen diese RB Leipzig-Mannschaft. Aber dass der Sieg übertüncht, dass Dortmund defensiv von einer top besetzten RB Leipzig-Mannschaft womöglich auseinandergenommen worden wäre. Weil RB Leipzig hatte während des Spiels so viele Ballkontakte, oder in der ersten Halbzeit vor allem, so viele Ballkontakte im Zwischenlinienraum vor der Abwehr Dortmunds, wo dann eben Kaiser und Selke vor allem natürlich nicht das Niveau haben, aber wo Forsberg und Werner wahrscheinlich ihren heigen Spaß gehabt hätten, sich da durchzukombinieren. Also Keita hat ja dann versucht, alles alleine zu machen, weil er der einzige Offensivspieler war, der wirklich auch ein bisschen was auf den engen Räumen dann zaubern konnte, aber Forsberg, Sabitzer, die hätten natürlich da viel mehr draus machen können und die haben gefehlt. Also ich meine, Dortmund muss aufpassen, dass sie jetzt nicht glauben, dass dieser Sieg jetzt irgendwie die Auferstehung des BVBs wäre. Mhm. Da war wichtig, weil vor dem Spiel war man Siebter nach den Samstagnachmittag-Ergebnissen. Also und es war erstmal wichtig, dass man den Sieg eingefahren
und
hat.
Und bums, jetzt ist man auf einmal wieder Dritter und alles in Ordnung.
Ja, genau. Also Vierter. Natürlich war es insgesamt wichtig. Ich glaube, wenn man jetzt in die Woche geht und Siebter ist und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die vorgefallen sind während des Spiels, wo sich jetzt Watzke und Co. dafür entschuldigen müssen oder ein bisschen zu Kreuze kriechen müssen mit Metial, was ihnen hundertprozentig auch nicht gefällt. Aber also hätte das noch eine Niederlage gegeben, das wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Also der Sieg ist schon wichtig. RB Leipzig tritt hier eben ohne, wie gesagt, Forsbergs gesperrt, Sabitzer, Werner, und Demme, drei wichtige Schlüsselspieler im Mittelfeld, alle mit Grippe raus. Und da war natürlich dann wirklich das letzte Aufgebot so ein bisschen da. Ich meine, wir hatten schon häufig darüber gesprochen, dass Leipzigs Kader eben nicht sehr tief ist. Das ist jetzt deutlich geworden mit Rani Kedira auf der sechsten Position, der eigentlich nicht in der beim Zweitplatzieren der Bundesliga spielen sollte. Das ist nichts gegen ihn persönlich, aber in meinen Augen fehlt da schon ein bisschen was am Niveau. Weder im Pressing noch im Passspiel entspricht eigentlich dem, was man wirklich braucht bei Ableibt auf der Position. Und wenn dann jemand wie Palacios Martinez zum Schluss reinkommt, ich meine, es war mal ein großes Talent, als er bei Wolfsburg in der Jugend war und 80 Tore in 30 Spielen geschossen hat, so ungefähr war damals die Quote. Aber der hat also mittlerweile nur noch in der Regionalliga, gegangen bei RB Leipzig, hat auch seine Gründe, warum er es nie geschafft hat, da irgendwie in die erste Mannschaft zu kommen. Ich meine, der wurde dann eingewechselt. Das hat schon ein bisschen gezeigt, dass natürlich die Leipziger Mannschaft schon arg geschwächt war. Und wie gesagt, es gab einige Ballkontakte Leipzig, wo sie inzwischen den Raum den Ball hatten. Und ja, mit Forsberg und David von Werner, ich hätte es gerne mal gesehen, weil ich glaube, da hätte schon Probleme
bekommen. Ja. Sehr viel Konjunktiv.
Natürlich sehr viel Konjunktiv, aber ich meine, man muss auch sehen, gegen wen hier Dortmund gespielt hat.
Ja.
Gegen Kaiser und Selke vor allem. Und Keita, der ja dann, ich glaube, der wahrscheinlich nach 60 Minuten schon komplett platt war, weil er dann ab der 30. Minute versucht hat, alles allein zu machen. Das hat sie natürlich auch nicht gegen Dortmund, wenn du dann, selbst als Naby Keita schaffst du es nicht, alles alleine gegen Dortmund zu machen.
Ja.
Ja, und zum Tor selber, beziehungsweise zu den Chancen, die es dann gab, über die Compare-Seite, wo Compare ja mehrfach ausbeschleunigt wurde. Ja, RB Leipzigs Plan war einfach gewesen, das hat man gesehen, im Pressing stand Keita tiefer als Kaiser auf rechts. Man hat versucht, ihn Dortmunder auf die Seite von Keita zu leiten. Also hat ein bisschen asymmetrisch hingestellt, hat ein bisschen offen gelassen da und wollte dann Dortmund auf dieser Seite, auf der Pitch-Check-Seite isolieren. Mhm. War eben Dembélé, wenn er an den Ball kam, dann individuell ja ganz schwer zu stoppen war. Also wenn er dann frei an den Ball kam, dann war eigentlich nichts mehr zu machen, denn einmal mit Tempo aufgenommen, geht er dann eben durch Compare und durch Orban durch, vom 1-0 auch schon in 10
vor. Wobei es beim 1-0 ja nicht nur die Compare-Seite war, sondern auch die Halstenberg-Seite.
Ja,
natürlich. Also der war so positioniert, dass er da überhaupt nicht mehr hätte eingreifen oder überhaupt nicht mehr hat eingreifen können. Da hat mir Compare ehrlich gesagt ein bisschen leid getan, weil er halt einfach da nicht mehr in das. Erstens, da ist er einfach nicht in den Zweikampf reingekommen und Orban natürlich war dann auch die ärmste Sau, wenn Dembélé da mit Tempo kommt, dann weiß ich nicht, wer den dann stoppt.
Nee, dann kannst du eigentlich nur umtackeln. Kannst du nur das Foulspiel begehen, das ist das Einzige, was da noch
übrig ist. Selbst dafür kam er zu spät. Ich glaube, niemand das hatte geklappt.
Da war ja der Versuch, da ihn noch irgendwie zu halten, aber es hat ja gar nicht mehr geklappt.
Also. Ja, ich glaube, Orban hätte es wahrscheinlich machen können. Aber da wäre wirklich sogar mit Rot vom Platz geflogen. Deshalb, das war es dann auch nicht wert. Compare ist auch gesperrt im nächsten Spiel. Also war vielleicht nicht ganz so ungut. Dass Orban nicht da noch was ganz Verrücktes versucht hat. Ja, wie gesagt, also defensiv war RB nicht so stark, weil sie hatten es im Pressing versucht. Aber die, sagen wir mal, Genialität von Dembélé gepaart dann auch mit dem Tempo von Aubameyang, das hat einfach dazu geführt, dass dann in diesen Situationen RB eben nicht diese Zweikämpfe gewinnen konnte, was sie gegen andere Teams dann eher tun. Aber man war natürlich im Pressing auch da geschwächt, weil wenn dein halblinker Sechser eben nicht Demme ist, sondern Kedira, dann schwächt dich das nochmal. Denn Demme hätte da auch noch mehr ausbügeln können, denn das ist mit der beste Abräumer, den man hat. Und auch einer der besten so abräumerhaften Spieler in der Bundesliga in meinen Augen. Also das tat schon insgesamt weh. Wenn und dann eben im Umschaltspiel funktioniert dann eben auch wenig für AB, weil eben kein Werner da ist, der tiefen Sprints machen kann, der Bälle laufen kann, und eben auch kein Forsberg und kein Sabitzer, die eben durch die Halbräume dribbeln können. Das hat schon dann insgesamt sehr, sehr geschadet.
Man könnte fast meinen, der BVB hat gar nicht gewonnen. Diese Reden hat.
Gewonnen, Leute. Ich versuche ein bisschen auf die Euphoriebremse zu treten.
Merke ich schon.
Weil ich glaube, man sollte den Sieg nicht ganz so überbewerten. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe vor dem Spiel gedacht, okay, der BVB wird das gewinnen. Gerade jetzt mit der personellen Konstellation, die sich da so ergeben hat. Aber der BVB, der hat es auch drauf, jetzt
in den nächsten drei Spielen dann irgendwie nur 3 Punkte zu holen in der Bundesliga. Das ist, also ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber es würde mich nicht komplett überraschen, denn man hat jetzt einen wichtigen Sieg gegen einen Verein, den die Fans nicht leiden können, etc. etc. Man ist ein bisschen näher dran am zweiten, weil der Abstand natürlich noch immer riesengroß ist. Aber der Abstand zu RB Leipzig ist riesengroß. Der eine Niederlage dahin und weil BVB nach und nach immer wieder Spiele verliert oder eben unentschieden spielt gegen Mainz zum Beispiel, während RB ein Topspiel gegen Hoffenheim gewinnt. Und also ich glaube trotzdem, dass der BVB sehr schwer haben wird, die meisten Teile gezeigt werden, RB noch einzuführen, sei denn Leipzig Schwäche verhalten. Alle mit Krippe flach liegen, dann glaube ich zumindest nicht dran. Ich meine, klar, es war nochmal ein Zeichen, dass die Mannschaft noch ein bisschen, der Kader muss noch ein bisschen breiter werden, damit eben, wenn solche Ausfälle stattfinden, dann trotzdem mehr Ersatzmöglichkeiten da sind. Da, es gibt auch noch andere Personal,
der eben dann. Jetzt gehen wir gleich die Mhms aus, weil ich immer wieder dazwischen gehen muss, weil du zwischendrin wieder nicht, also weil du wieder ein bisschen die Verbindung verlierst, aber ich versuche immer nochmal einen kleinen Impuls zu geben, dass deine Ausführung gerettet wird. Aber die Mhms und Ja's gehen wir jetzt mittlerweile aus. Aber es ist alles rübergekommen, glaube ich. Hoffe ich.
Es ist alles rübergekommen, ja. Naja, wie gesagt, also ja. Was soll man weiter sagen? Also ich glaube, es war ein wichtiger Sieg für Borussia Dortmund und ich glaube, es wurde auch während der Übertragung meines Erachtens erwähnt vom Kommentator, dass natürlich RB hier weniger zu verlieren hatte als Dortmund, weil RB hat immer noch großen Abstand oder großen Vorsprung auf Dortmund und selbst der Abstand auf die Bahn ist noch nicht riesig. Also klar wäre natürlich dieses Unentschieden am Ende für RB noch besser gewesen. Ich meine, das ist ja auch das Interessante. Also das Abseitstor wurde am Ende zu Recht nicht gegeben, aber RB bleibt bis zum Schluss im Spiel.
Ja.
Da können sich die Leipziger auch bei Reus bedanken vor allem, der wahrscheinlich keine Lust hat, ein Tor zu erzielen. Aber eben auch, das ist eben auch wieder so eine Sache, die, ich meine, das erinnert ein bisschen an das Mainz-Spiel. Also der BVB ist hier überlegen, hat gute Chancen und es steht 1-0 und dann macht Palacios fast das 1-1. Oder ich meine, da gibt es auch Schiedsrichter, die übersehen das womöglich, dann geht es hier 1-1 aus. Also da müsste sich der BVB natürlich auch mal fragen, wie das denn sein kann.
Absolut. Chancen war ja da in der zweiten Halbzeit.
Gut, aber das sind ja Probleme, die ergeben sich ja oder sind ja eigentlich beim BVB eigentlich schon die gesamte Saison präsent. Dass sie zum einen natürlich defensiv nicht so sauber stehen. Ich glaube, das hattest du ja jetzt auch schon ganz gut erklärt, woran es jetzt in diesem Spiel wieder gehakt hatte. Trotz der personellen Unterlegenheit in anderen Abführstrichen von Leipzig. Zum anderen ist natürlich aber auch, dass die eigene Chancenverwertung eigentlich ein Riesenproblem. Nicht von Aubameyang, der liefert, glaube ich, im erwartbaren Maß ab, aber so die Reihe dahinter produziert einfach nicht konstant genug. Also sei es jetzt ein Reus, aber auch ein Schürrle, der ja auch zunächst erstmal wieder auf der Bank saß. Und die anderen Spieler, die Flügelspieler wie Dembele, die bringen zwar relativ viel für ihre Mitspieler, denen fehlt aber vielleicht noch die allerletzte Torgefahr, um auch so ein bisschen die Last in der Offensive ein bisschen breiter zu schultern. Und wenn sie das halt noch schaffen würden, dann wäre Dortmund auch, glaube ich, wieder ein Stück weit näher dran, als sie es jetzt gegenwärtig sind.
4 Punkte aktuell von Bayern München auf RB Leipzig mit diesem sensationellen 1-1. Christopher, bauen die Bayern ihren Vorsprung auf den Hauptverfolger RB Leipzig aus, auf 4 Punkte. Sieht doch sehr, sehr gut
Bayern-Dusel sein.
Sieht doch sehr gut aus in der Tabelle. Und zwischendrin hat sie nur Eintracht Frankfurt dann am Sonntag reingemogelt. Auf Rang 3. Also, Haupterkenntnis aus meiner Sicht, habe ich ja schon gesagt, klar, RB Leipzig personell geschwächt, aber ja, diese einfach abgeänderte Herangehensweise des BVB war schon auffällig. Logisch gegen eine Leipziger Mannschaft, die vielleicht schon so spielen wollte, wie sie immer spielt, aber das halt dann nicht so gut machen konnte mit den Ausfällen. Und was auch hängen bleibt, ist die sehr schwache Chancenverwertung von Borussia Dortmund. Hinten raus dann beinahe das Ausgleichstor. Ball war ja drin. Klare Abseitsposition. 4 Zentimeter. Ja. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 19. Spieltags. HSV Leverkusen 1-0 am Freitagabend. Dann, wie besprochen, Bayern gegen Schalke 1-1, Gladbach Freiburg 3-0, Hertha BSC gegen Ingolstadt 1-0, Köln Wolfsburg 1-0, Hoffenheim Mainz 4-0. Alles Heimsiege, genauso wie BVB gegen Leipzig am Samstagabend 1-0. Und dann haben wir noch Augsburg gegen Werder Bremen 3-2, Frankfurt gegen Darmstadt 2-0. Christopher, willst du zu den Partien noch was loswerden?
Ein letzter Punkt noch, der mir vielleicht bei Augsburg gegen Bremen wieder extrem aufgefallen ist. Die Defensive von Werder, das treibt dann schon den Angstschweiß auf die Stirn, weil das teilweise so eklatante Fehler sind, die sich dann halt nicht wirklich erklären lassen. Und man reißt sich so ein bisschen dann immer mit dem Arsch ein, was man halt vorne rum in der Offensive halt aufbaut. Und dann in dem Spiel war es jetzt vielleicht gar nicht so extrem, weil die eigenen Torchancen eigentlich nicht so groß waren. Aber wenn ich natürlich auswärts irgendwie zwei Tore schieße, dann muss zumindest ein Unentschieden drin sein. Und dann wird es, glaube ich, extrem gefährlich. Zumal ja dann auch mal Mannschaften wie HSV oder Ingolstadt, der dann auch wiederum punkten. Und wäre das zumindest jetzt relativ schwer in die Rückrunde reingekommen. Natürlich auch bedingt durch das Spiel gegen Dortmund und Bayern, das ist klar. Aber dann umso wichtiger sind dann eigentlich solche Spiele und das tut dann schon so ein bisschen weh, auch beim Zugucken.
Ich habe eigentlich nichts mehr zu bestimmten Spielen, aber mal so der Blick auf die Tabelle, Frankfurt Dritter, wie gerade schon gesagt, das ist schon einfach sensationell, ist tatsächlich einfach die große Überraschung der Saison, hätte ich ihnen auch wirklich nicht so zugetraut im Sommer. Ich hätte ja gedacht, dass sie wieder gegen den Abstieg spielen. 25 Tore geschossen in 19 Spielen, das ist nicht besonders viel, trotzdem 35 Punkte geholt damit. Liegt natürlich auch an der guten Defensive. Das ist die zweitbeste der Liga hinter der Bayern, also zumindest zahlenmäßig 15 Gegentore, die Bayern 12. Und was mir auch immer noch zu kurz kommt, ist die Würdigung der Leistung des SC Freiburg auf Rang 8 mit 26 Punkten, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, absolut gesichert da im Mittelfeld und zwar jetzt am Wochenende wieder eine Niederlage 0-3, aber das ist durchaus mal drin, jedes zweite, dritte Spiel vielleicht nochmal eine deutliche Niederlage, völlig okay, wenn man die Siege holt und dass die sich da so souverän im Mittelfeld halten, während Mannschaften wie Schalke jetzt auch wieder auf Rang 12, wie Wolfsburg, Werder, HSV da so Probleme haben, das ist schon echt stark. Und Köln natürlich auf 7. Glaube ich, muss man auch rausstreichen. Konstantin, von dir noch zu diesen Partien oder vielleicht auch zu dem, was ich gesagt habe, zu den Leistungen von Frankfurt, Freiburg und ja, Köln.
Nein, danke.
Der Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich nicht ganz genau, weil ich mich nicht nehme. Und entscheide mich am Ende für Kyriakos Papadopoulos.
Mhm. Wo spielt denn der mittlerweile? Nee, war ein Spaß.
Bei Beita Jerusalem. Nein, beim Hamburger SV.
War der nicht mal bei Leverkusen und dann auch zwischenzeitlich in Leipzig? Das trifft er gegen Leverkusen. Richtig. Total verrückt.
Jetzt gegen ich meine, er weiß zumindest, in welche Kabine er muss.
Ja, er weiß, wo das Tor steht.
Fahren wir fort.
Christopher, dein Unsung Hero.
Ich habe ja schon das Spiel Augsburg gegen Bremen angesprochen, deswegen kann es für mich eigentlich nur einen Spieler des Spieltags geben. Raul Bobadilla. Um mit Fritz von Thon in Taxis zu sprechen, der kann ja vor Kraft kaum gehen. Mein Gott, da wird es im Zweikampf aber dunkel. Also ich glaube, viel besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Und ja, für diesen, für das tolle Trikot ausziehen, schon allein dafür, Hut ab.
Hat er es ausgezogen oder hat er einfach mal die Brustmuskeln angespannt und einfach gewartet, was passiert?
Die Textilfetzen hängen jetzt noch am Tribündach.
Gibt es dann eigentlich eine gelbe Karte, wenn Raul Bobadilla einfach nur die Brustmuskeln anspannt und die und den Bizeps und dann zerlegt das Trikot? Ist das Trikot ausziehen? Wenn Alex von Colinas Erben oder Klaas, wenn ihr zuhört, dann gebt uns mal eine kurze Rückmeldung darauf.
Die Frage ist ja eher, ob sie mit dem Tannenbaumtrichter vorher ins Trikot reinschießen. Aber das ist jetzt dann vielleicht eher eine Frage für den Zeugwart.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, Christopher.
Ja, da bleibt man natürlich nur Raul Bobadilla hier übrig und sein grandioser Hackendrick über die Werder-Abwehr zur Vorlage vom zwischenzeitlichen 1:1 durch Jonathan Schmid.
Da macht er hinten raus auch noch das 3:2. Aber das hast du schon angesprochen. Konstantin. Dein Unsung Hero.
Hab irgendwie nichts Kreatives, deshalb die Abseitsentscheidung kurz vor Schluss Dortmund gegen Leipzig. Sehr gut erkannt.
Zungenschnalzer war das ja natürlich.
Ein Zungenschnalzer für alle Schiedsrichterfans.
Genau, da kann man ja dann auch wer war es nochmal? Sascha Thielert, oder? Sascha Thielert.
Ich liefere hier nur den Zungenschnalzer, okay?
Auch zum Unsung Hero noch nachträglich erklären. Sascha Thielert? Ich glaube. Ja. Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags. Konstantin.
Wollen wir jetzt noch das Fass aufmachen? Ereignisse rund um und im Stadion bei Dortmund gegen Leipzig?
Ja, das ist auf jeden Fall der Kopfschütter des Spieltags, logisch. Das auch stimmt. Für mich.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Fass noch aufmachen wollen. Ich mach's eben auf. Ich meine, das war ja auch das, was zumindest nach dem Spiel dann schon auch ja vorherrschendes Thema war. Dass eben Leipziger Fans, auch Polizisten, eben attackiert wurden oder beziehungsweise verletzt wurden im Vorfeld des Dortmund-Leipzig-Spiels und dass der BVB beziehungsweise ja die BVB-Fans und ich meine natürlich die jetzt gewaltbereit sind, das ist immer nur ein Bruchteil, aber trotzdem, es wird dann mit dem Verein in Verbindung gebracht und damit muss auch der Verein umgehen. Der kann sich dann nicht einfach von, sagen wir mal, 300 distanzieren, das so einfach funktioniert das eben nicht. Dass die Fans des BVBs ja eben ihren Protest ausdrücken wollten gegen RB Leipzig, weil man mit dem Geschäftsmodell nicht so einverstanden ist, weil man nicht damit einverstanden ist, dass so ein Verein in der Bundesliga spielt. Kann man ja gerne tun. Ich glaube, das sind auch die Leipziger gewohnt. Wenn man sich auch mit RB-Fans unterhält, die 4 Auswärtsfahrten machen, dann ist das jetzt nichts Neues in dem Sinne, sondern das ist man gewohnt. Und da gibt es überall mal 5-Konzerte und Beschimpfungen. Auch nicht schön, aber okay, so ich glaube, auf so niedrigem Niveau ist einfach der Fußball schon angekommen, dass das nichts Unnormales mehr ist. Aber hier war eben das Problem, dass es doch schon sehr an Gewalt ausgeartet ist und auch im Stadion dann sehr geschmacklose Plakate gezeigt wurden. Und ja, damit hat zumindest, also die Fans, die das verantworten haben oder die Personen, die das verantworten haben, also einerseits die Plakate im Stadion und auch die Gewaltausbrüche dann außerhalb des Stadions, die haben natürlich dem Protest des BVBs, ob man ihn jetzt gutheißen möchte oder nicht, aber zumindest ist dem normal, also dem Protestgedanken oder den Gedanken hinter, sagen wir mal, Protest gegen RB Leipzig natürlich einen Bärendienst erwiesen, wie auch heute dann auf Schwarz-Gelb, dem Fanmagazin von Borussia Dortmund, also dem inoffiziellen Fanmagazin von Borussia Dortmund, zu lesen war. Mhm. Ich glaube, da gibt es natürlich auch keine zwei Meinungen. Da wurden Kinder und Frauen attackiert, aber ich sage mal, das ist egal, jetzt wer es war am Ende. Es geht einfach darum, Fußball, da ist das Niveau rund um ein Fußballspiel oder im Stadion ist schon nicht so hoch. Aber natürlich in dem Fall nochmal 3 Stufen niedriger, weil dann auch noch Gewaltausbrüche und noch rund um ein Bundesligaspiel. Ja, und ich bin ein bisschen gespalten. Ich bin selber noch nicht ganz sicher, wie die DFL damit umgehen sollte. Ja. Wenn der BVB jetzt mit dem Teilausschluss belegt wird, weil ich meine, das ist natürlich auch nicht das erste Mal, mich würde es nicht wundern und ich weiß gar nicht, ob ich mich da irgendwie darüber aufregen würde. Ja. Denn Ja, also irgendwas muss zumindest natürlich auch passieren. Und
also du würdest es, höre ich das richtig, dass du es begrüßen würdest?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt, also es muss zumindest was passieren. Es muss zumindest irgendeine Entscheidung oder es muss zumindest irgendeine Maßnahme getroffen werden. Ja. Natürlich werden dann, ich weiß nicht, 79.000 für die Handlung von 300 bestraft. Das kennt man ja. Aber es muss irgendeine Maßnahme, die womöglich auch dazu führt, dass dann die, sagen wir, anständigen Fans eher dafür sorgen, dass eben diejenigen, die sich komplett daneben benehmen, und ich meine komplett daneben benehmen, also wir reden ja nicht über Beschimpfung oder irgendwas, weil, wie gesagt, das Niveau in einem Fußballstadion ist eh schon nicht hoch. Ja. Beschimpfung, da redet keiner mehr drüber, dass eben diese Fans dann eher dafür sorgen, dass diejenigen, die sich überhaupt nicht benehmen können, eben aus der, sagen wir, Community ausgeschlossen werden, dass notfalls angezählt werden, wo, irgendwas. Aber zumindest glaube ich, dass eine Bestrafung in irgendeiner Art und Weise her muss. Und das ist natürlich wäre hart für den BVB, weil eben da trotzdem 99% oder 95% anständige Fans im Stadion sind, aber es nützt wahrscheinlich nichts. Denn in dem Fall ist es auch so, dass und das spielt hier, glaube ich, noch eine große Rolle, deswegen finde ich das Thema auch noch interessanter. Hier muss man eben auch aufpassen. Jetzt gibt es einen Protest gegen RB Leipzig, gegen das Geschäftsmodell, aber dass wenn das natürlich umschlägt, manche denken, das würde jetzt also sozusagen Gewalt dann gerechtfertigen, weil das sind ja diese Kapitalistenschweine so ungefähr. Dann ist eine Entwicklung, die muss man unbedingt stoppen, denn da fühlen sich ja diejenigen, die Gewalt hier noch verbreiten, auch noch irgendwo im Recht. Und das ist nämlich ein großes Problem. Es gibt auch viele Gewaltauseinandersetzungen, Hamburg gegen Bremen oder solche Spiele. Da will das gar keiner rechtfertigen. Da ist es einfach so, dass das machen die eben schon seit 30 Jahren so. Aber in dem Fall kommt es ja einem so vor, als wäre sozusagen das Steine bewerfen oder das Steine werfen gegen RB-Fans, das wäre noch irgendwie, das wäre noch eine gute Tat am Fußballsport oder so. Mhm.
Kein Widerspruch von meiner Seite. Und kopfschüttlermäßig schließe ich mich an. Christopher, du?
Ich glaube, Konstantin hat es jetzt so perfekt zusammengefasst. Es kann und sollte eigentlich nie ein Argument für Gewalt geben. Und ich glaube, dabei kann man es dann auch an der Stelle belassen. Und jeder, der da irgendwie aktiv war, sollte halt seine Handlung mal gehörig hinterfragen. Und ich glaube, mehr kann man an der Stelle wirklich nicht sagen.
Ja, und insgesamt einfach ein bisschen runterbremsen. Also das fällt mir tatsächlich in den letzten Monaten noch mal extremer auf, und ich spreche nicht nur über Fußball, dass alles so extrem ist. Alles immer hochgejubelt, runtergewatscht, alles wird so überhöht und wird viel wichtiger genommen, als es tatsächlich auch ist. Und ja, so Verlässlichkeit ist eigentlich kaum mehr so wirklich zu sehen, sondern es geht immer nur um diesen einen Moment und das Extreme. Und das gefällt mir absolut überhaupt nicht. Und das ist auch dieser Protest in Anführungsstrichen, was heißt Protest? Es war kein Protest, sondern diese Aktionen sind mir einfach zu extrem. Und ich weiß nicht, warum das überhaupt sein muss. Einfach alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen gemächlicher. Und auch den Fußball weiter in das Spiel begreifen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de, auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de, auf Twitter ist er @ramc. Dankeschön.
Danke, danke.
www.checkpot.fm, facebook.de/dervorcheck und Twitter @check_pod. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.